Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Im Studio begrüßt sie Maike Albart. Während Putin heute in Moskau mit seiner Militärparade martialische Stärke demonstrierte, unternehmen wir gleich einen imaginären Ausflug nach Charkiw in die Ukraine, wo der Dichter und Romancier Sergej Schadan sein Land auf seine Weise verteidigt, mit ganz praktischen Dingen, aber auch mit der Sprache. Wie er das tut, das erzählt uns seine Lektorin Katharina Rabe. Spuren von ihrer ukrainisch-jüdischen Herkunft finden sich auch im Werk der Amerikanerin Vivian Gornick, die wir Ihnen heute ebenfalls vorstellen. Aber zuerst umrunden wir die Weltkugel einmal und landen in Asien. Der Schriftsteller Tesh Oh wurde in Taipeh geboren und wuchs in Kuala Lumpur auf, ging dann aber aus Malaysia nach England. Wie Menschen, Kapital und Sprachen um die Welt vagabundieren, beschäftigt ihn in seinem bemerkenswerten Debüt. Sein Roman heißt »Wir, die Überlebenden«, ist von Camus inspiriert und spiegelt die Widersprüche Malaysias in einem Mordfall. Fabian Wolf über Tesh Oh.
Ein Mann, fremd im eigenen Land oder vielleicht zu Hause in der Fremde, betrachtet sein eigenes Leben wie einen Film und stolpert in einen Mord in einer Sache, die eigentlich gar nichts mit ihm zu tun hat. Durch Tesh Ohs Roman »Wir, die Überlebenden« weht der heiße Wind von Camus »Der Fremde«. Doch Erzähler Ahok hat andere Kämpfe als Marceau.
Bei dem Streit ging es wie immer um Geld. Deshalb musste der Mann sterben. Es war nicht wegen einer Frau, wie einige Zeitungen spekulierten. Leute wie wir streiten sich nicht um Liebe. Wir streiten um Häuser, Land, manchmal Autos. Meistens aber geht es um Geld. Dinge, die eine Rolle für unsere Lebensweise spielen.
Anders als Camus gibt Tesh Oh auch eine Antwort auf die Frage nach dem Warum der Tat. Nicht Gier oder einfach Geld, sondern Kapitalismus. Nicht als leere westliche Analyseformel, sondern als reale, gegenwärtige asiatische Erfahrung. Hauptfigur Ahok wächst in einem malaysischen Fischerdorf auf, arbeitet in verschiedenen, teils knochenharten Jobs am Rande des ökonomischen Wandels in Malaysia. Er glaubt den Verheißungen von Erfolg und Aufstieg, vielleicht damit er überhaupt an irgendetwas glauben kann. Ahok erinnert sich an sein Leben in einem langen Monolog, der an die Soziologin Su Min gerichtet ist. Sie ist aus New York ins Land ihrer Eltern zurückgekehrt, um über seinen Fall ihre Dissertation zu schreiben. Sie fühlt sich Malaysia nicht nur als Studienobjekt verbunden, sondern nimmt an Demonstrationen gegen den Ministerpräsidenten nach einem Korruptionsskandal teil. Darüber kann Ahok nur den Kopf schütteln. Die Gräben zwischen ihnen sind tief und vielgestaltig. Nicht einfach Arbeiter und Akademikerin oder Dableiber und Weggegangene. Die Grenzen zwischen ihnen werden gedehnt, bis sie mit einem lautlosen Knall zurückschnappen. Die dritte Person in dieser Konstellation taucht nur einer Hocks Erzählungen auf.
Als ich Keong das erste Mal sah, war er dabei, einen anderen Jungen zusammenzuschlagen. Die geplatzte Lippe des Jungen war angeschwollen. Ein Rinnsal von hellrotem Blut lief an seinem T-Shirt hinunter, farblich passend zu zwei tiefen Schrammen am Bein, wie gerade parallele Striche vom Knie bis zum Knöchel. Halb saß, halb kauerte er auf dem Boden. Keong hatte ihn mit einer Hand am Handgelenk gepackt und hielt in der anderen einen etwa 1 Meter langen Stock. Beide schauten auf, als sie mich in der Tür stehen sahen. Pause. Dann schlug Keong zu, wieder und wieder, als wäre ich gar nicht da.
Keong ist wie Joe Pesci in einem Mafia-Film, heißblütig, ein kleiner Gangster mit großem Hunger. Wann immer sein Freund sein Leben verlässt, ist Ahok erleichtert. Wenn er wieder auftaucht, fühlt sich Ahok doch für ihn verantwortlich. Dabei führen beide einen wortlosen Krieg um Status und Ansehen. Keong sieht in Ahok ein Dorfkind, Ahok in Keong einen grellen Prahler. Aber er wird nicht von Keong in den Abgrund gezogen, sondern springt ganz alleine. Die harte Landung spart der Roman aus. Die Jahre im Gefängnis haben Ahok beschädigt, aber sie sind nur graue Zeitmasse. Er hat keine Schuldgefühle, aber er ist auch kein Soziopath. Trotzdem, irgendetwas stimmt nicht mit ihm. Dadurch entwickelt sein Monolog einen desorientierenden Sog. Ahok erzählt karg, fast trocken, mit gelegentlichen lyrischen Exkursen. Der Tonfall ist nüchtern, aber die Sprache selbst überwältigt. Die Einsprengsel aus Malay und Chinesisch und gebrochen gesprochenem Englisch, aber auch die Referenzen an südkoreanische Fernsehserien mit japanischen Untertiteln oder amerikanische Megapastoren bilden ohne Anstrengung die nationalen, kulturellen und migrantischen Ebenen und Schichten Malaysias ab. Leider geht dieser Effekt in der deutschen Übersetzung etwas verloren, denn hier erklärt ein Glossar die polyglotten Bruchstücke, statt LeserInnen die Arbeit zu überlassen, sie selbst nachzuschlagen, wenn sie unbekannt sind. Und nicht immer trifft die Übersetzung den Tonfall des englischen Originals, wo strukturelle Enttäuschung der Figuren fast syntaktisch erfahrbar wird. Doch auch auf Deutsch wird schnell deutlich, was die poetische und politische Leistung des Buches ist, dem, leise multidirektional, ein Zitat von Primo Levi voransteht. Tesh Orr hat keinen Thesenroman geschrieben, aber hinter dem Redeschwall von Ahok steckt strukturelle Kritik. Der Schriftsteller Tejo Cole hat einmal die Konzepte heiße Gewalt und kalte Gewalt geprägt, und schon im ersten Kapitel stellt der Roman diese Gewaltform gegenüber. Die kalte Gewalt, das ist die brutale Verhaftung von Männern aus Nigeria, der Witz eines Polizisten, dass er Straßenkehrer sei, und das Lachen von Ahok, der mit der Polizist ihn wiederum in Ruhe lässt. Die heiße Gewalt, das ist der Mord von Ahok an dem lange Namen und persönlichkeitslosen bleibenden bangladeschischen Mann.
Ich werde eine Häftlingsnummer bekommen und auf dem Foto, das Sie von mir machen, wie ein x-beliebiger chinesischer Ganove aussehen, ein Dimsum-Kellner, der ein paar falsche Entscheidungen traf. Es gibt viele wie uns, das weiß ich aus der Zeit, die ich schon im Knast verbracht habe. Mein Name wird keine Rolle mehr spielen, wie vor der Gerichtsverhandlung und vor dem Mord. Und dann werde ich verschwinden, genau wie du. Mohammad Ashadul. Wer weiß, ob das sein richtiger Name war.
Das Opfer von Camus Marceau hatte bekanntlich keinen Namen, hieß einfach der Araber. Ahoks Opfer immerhin ist von der Namenslosigkeit gerettet, was ihn nicht weniger tot macht. Der Kapitalismus, das ist der Kontext des Mordes. Der tödliche Schlag, das ist Ahoks Entscheidung. Wie beide verknüpft sind, das lässt Tesh Orr jede Leserin selbst entscheiden.
Fabian Wolf über Tesh Orr, Wir die Überlebenden, übersetzt von Pochau und Roberta de Hollander, erschien bei Luchterhand, 416 Seiten für 24 Euro. Das Gefühl, überlebt zu haben, charakterisiert auch die Familie von Vivian Gornick. Die 86-jährige New Yorkerin, aufgewachsen in der Bronx, ist die Tochter jüdischer Einwanderer aus der Ukraine und eine der produktivsten Autorinnen ihrer Generation. Ihren Essays umkreist sie die Frage, was es heißt, immer wieder als Jüdin und als Frau Ausgrenzung zu erleben. Aber sie macht aus dieser Erfahrung etwas Produktives, zum Beispiel in ihrem neuen Buch Offene Fragen, das uns Dorothea Diekmann vorstellt.
Am Anfang dieses Buches über Leben, Lesen und Schreiben stehen zwei Schlüsselereignisse. Im ersten geht die 8-jährige Vivian Gornick an der Hand ihrer Mutter durch ihr proletarisches Viertel in der Bronx. In einer kleinen Leihbibliothek stellt die Mutter das Kind mit den Worten vor, sie liest gern. Bis zum Ende der Highschool liest sich das Mädchen durch alle Regale hindurch. Das zweite Ereignis spielt sich Ende der 1960er Jahre in einem Club im Greenwich Village ab. Gornick wird Zeugin, wie der schwarze Jazz-Trompeter Leroy Jones in einer öffentlichen Diskussion über Kunst und Politik dem weißen Publikum buchstäblich den Marsch bläst. Aufgewühlt schreibt sie das Erlebte noch in derselben Nacht auf und schickt den Text an die New Yorker Village Voice, im damaligen Verständnis eine radikal linke Zeitung. Diese erste Reportage, so legt es Gornicks Schilderung nahe, markierte den Beginn ihrer Arbeit für The Voice und begründete ihren subjektiven journalistischen Stil. Neben Joan Didion, mit der sie oft verglichen wird, wurde sie eine der wenigen weiblichen Vertreterinnen der aufkommenden Strömung des New Journalism. Und als solche entdeckte sie die Frauenbewegung.
Überall sei Sexismus roh und brutal, gewöhnlich und intim, uralt und omnipräsent. Und was mich am meisten schockierte, ich sah ihn auch in der Literatur. Die meisten Bücher, mit denen ich aufgewachsen war, das erkannte ich nun, hatten weibliche Charaktere, die wie blutleere Strichfigürchen wirkten und nur dazu dienten, das Schicksal der Hauptfiguren, die, wie mir erst jetzt bewusst wurde, fast durchweg männlich waren, entweder zu behindern oder voranzutreiben. Es kam mir vor, als hätte ich mich beim Lesen mein ganzes Leben lang mit Charakteren identifiziert, deren Entwicklung sich erheblich von der unterschied, die ich hoffentlich selbst machen würde.
Schon im Jahr 2008 hat Vivian Gornick unter dem ironischen Titel »Die Männer in meinem Leben« Werke amerikanischer Literaturplatzhirsche von Philip Roth bis James Baldwin analysiert. Doch ihre Sichtweise ist nicht trivial feministisch, im Gegenteil. Für sie sind Bücher wie »Das Leben« immer »Unfinished Business«, so der Titel des neuen Buches im Englischen. Der Untertitel »Notizen einer passionierten Wiederholungsleserin« deutet ihre Methode an – die Rekonstruktion vergangener Lektüren im Licht des gelebten Lebens und umgekehrt die erinnernde Selbsterkenntnis im Medium erneuten Lesens. Bücher von Colette oder Marguerite Duras, von Thomas Hardy oder Delmore Schwartz. Sie zeigen bei jedem Wiederlesen ein neues Gesicht und sind zugleich Spiegel, in denen die Leserin ihrem früheren Ich begegnet. So stellt sie fest, dass sie sich bei jeder Lektüre des Romans »Söhne und Liebhaber« von D.H. Lawrence mit einer anderen Figur identifiziert. Nirgendwo wird die Unabschließbarkeit dieses Prozesses deutlicher als bei Natalia Ginzburg.
Wenn ich sie las, und das habe ich über die Jahre hinweg immer wieder getan, geriet ich in jenen Rausch, den man erlebt, wenn man intellektuell daran erinnert wird, dass man ein empfindsames Wesen ist. Beim ersten Mal wurden mir die Augen für das eine oder andere bedeutsame Detail darüber geöffnet, wer ich im Augenblick des Lesens war. Später, zu wem oder was ich wurde. Doch dann lebte ich lange genug, um mir selbst fremd zu werden.
So wie die Bücher zu ihren Gefährten werden, knüpft Gornick Beziehungen zu den Autoren und deren Figuren. Eine Liebesgeschichte der Schriftstellerin Elizabeth Bowen identifiziert sie ohne Umschweife mit derjenigen eines Paars aus ihrem Roman »Kalte Herzen« und diese wiederum mit einer eigenen Jugendliebe. Mit intellektueller Nonchalance vertritt sie eine geradezu offensiv naive Auffassung von Literatur, die den psychologischen Inhalt über die Form stellt. Für Gornick hat das literarische Schreiben dieselbe Aufgabe wie das Lesen, nämlich Selbsterforschung. Wohingegen ein Schriftsteller zu Gewissheiten gelangt, erkennt sie, wie etwa bei Doris Lessing, den Selbstschutz einer eingefleischten Ideologin. Von der Figur Billy Pryor aus der Romantrilogie der englischen Schriftstellerin Pat Barker über den Ersten Weltkrieg lernt sie,
dass ein langes, relativ unversehrtes Leben notwendig ist, um die Komplexität des Lebens zu erkennen und Zweifel zuzulassen. In meinem Kampf für die Arbeiterklasse oder auch die Frauenrechte erlebte ich sehr oft jene köstlich bitteren Gefühle, die Billy empfand, wenn er sich gegen Autoritäten auflehnte. Und ich weiß, dass man sich kühn, unabhängig und befreit wähnt, wenn man von ihnen beherrscht wird. Doch undifferenzierte Freiheit ist keine Freiheit. Es sind die Nuancen, die uns zu zivilisierten menschlichen Wesen machen. Wenn man die Nuancen abschafft, bleibt nur das Tier in einem übrig, mit anderen Worten, der Krieg.
Kaum eine Botschaft ist wichtiger in dieser Zeit, wo der Krieg nicht nur auf einem nahen Schlachtfeld, sondern auch in der Sprache stattfindet.
Dorothea Diekmann über Vivian Gornicks neuen Essay »Offene Fragen«, Notizen einer passionierten Wiederholungsleserin, übersetzt von Potschau. Es liegt vor bei Penguin, 172 Seiten für 22 Euro. Und von dort katapultieren wir uns jetzt in den Osten, in die Ukraine. Während Wladimir Putin in Moskau heute seine pompöse Feier zum Sieg über Nazi-Deutschland abhielt und mit dem Festakt seinen erbitterten Krieg gegen die Ukraine legitimierte, verteidigt in Charkiw einer der besten ukrainischen Dichter und Romanciers seine Stadt, Sergej Schadan. Seine Romane erscheinen auf Deutsch bei Surkamp. Katharina Rabe ist seine Lektorin. Ich habe sie heute Vormittag gefragt, wie Schadans Tage im Moment aussehen.
Er fängt früh an, eine Liste zusammenzustellen von Medikamenten und Lebensmitteln und anderen Lieferungen, die in bestimmte Orte gebracht werden, wo Freiwillige diese Hilfsmittel verteilen an Bedürftige. Es ist aber auch je nach Lage notwendig, sehr schnell aus einem der stark beschossenen Vororte Charkiws Menschen herauszuholen. In den ersten Kriegstagen hat er Kinder und alte Leute evakuiert. Er gibt aber auch Konzerte, er gibt Lesungen, er kümmert sich um die Kinder, die in Charkiw in den Metrostationen auf dem kalten Boden schlafen. Und er ist überall in der Stadt unterwegs, meldet sich, schickt Fotos vom Himmel und twittert jeden Tag Meldungen, die damit enden: Schlaft, ihr Lieben, morgen werden wir dem Sieg einen Tag näher sein. Und seine Präsenz in der Stadt, dass er da ist, dass die Leute wissen, er kümmert sich, dass er immer wieder davon spricht, die Kultur, die Musik, das Theater, das Wort sind unsere Mittel, um uns zu verteidigen. Das ist wichtig. Ich möchte aber betonen, er ist nicht in der Armee. Er schießt nicht.
Er ist 48 Jahre alt und ist in der Ukraine wirklich ein Star. Die Lesungen haben ja Kultcharakter und er hat diese Band, macht also auch Musik. Was ich immer bewundere, auch an seinen Romanen, das ist auf der einen Seite das Visionäre, auf der anderen aber dieses Festhalten an der Menschlichkeit. Das scheint ja bei dem, was Sie jetzt geschildert haben, auch so zu sein. Wie schafft er das nach Ihrem Eindruck?
Er hat die Literatur und die Kunst immer als etwas verstanden, was er zu den Leuten bringt. Er ist ja, wie er einmal sehr pointiert gesagt hat, keiner, der am Schreibtisch sitzt die ganze Zeit, obwohl er natürlich unentwegt schreibt, sondern er ist unterwegs. Und dieses enorme Programm aufzutreten, Bücher zu schreiben, Säle zu füllen, Musik zu machen, das gibt ihm Kraft, hat er mal gesagt. Und was wir ja seit 2014, seit dem Beginn des Donbasskrieges, so mit großer Faszination verfolgt haben, war sein unentwegter Versuch, das Gespräch mit Menschen in Gang zu halten, die sich nicht mehr verstehen. Also er ist ja einer, der aus dem Donbass-Gebiet kommt. Er ist dort aufgewachsen, russischsprachig. Als 17-Jähriger hat er sich für das Ukrainische entschieden. Das wurde seine Dichtersprache. Er hat ab 17 veröffentlicht. Und sein Bemühen war aber immer, und er ist einfach so jemand, dass die Literatur, das Lesen, die Bücher und das Gespräch dazu beitragen, dass Menschen, die auf verschiedenen Seiten stehen, sich dennoch verständigen. Und das Dramatische, was wir auch an seinem Werk beobachten können, Buch für Buch, ist, wie viel schwieriger das geworden ist in dem Moment, wo die Waffen aufeinander gerichtet wurden. Und ich werde nie vergessen, wie er sagt in einer Rede anlässlich des Brücke-Berlin-Preises vor einigen Jahren für sein Buch Die Erfindung des Jazz im Donbass. Es ist unheimlich zu sehen, wie die Ereignisse, die man im Buch beschrieben hat, plötzlich tatsächlich geschehen. Und wie die Charaktere, die man erschaffen hat, auf einmal wirklich aufeinander zugehen und die Waffen gegeneinander erheben. Und das ist ein sehr erschütternder Moment. Und dass er das jetzt so durchleben muss, ist eigentlich ein ganz unerträglicher Gedanke. Er und alle anderen Ukrainer.
Ja, das hat etwas Tragisches, auch wenn man an seinen Roman Internat denkt, der ja auch etwas sehr Gleißendes und Grelles hat. Reagiert er denn auf die Zerstörungen, die jetzt jeden Tag passieren, auch aktuell mit Gedichten?
Ja, natürlich. Er nimmt Gedichte auf. Er hat, glaube ich, jetzt während des Krieges nichts geschrieben, sondern kurz vorher ein Gedicht über die Kinder. Der Krieg geht weiter, die Kinder wachsen. Dieses Lied hat er mit seiner Band Sabakiv Kosmosi in einem Keller in Dnipro aufgenommen in den ersten Kriegswochen. Und das ist dann online gegangen, wie überhaupt alles, was er jetzt macht, musikalisch. Er spielt ja zwischendurch in irgendwelchen Bunkern. Das ist direkt an die Leute gerichtet. Die jüngsten Gedichte aus dem Band Antenne, das sind Gedichte, die haben den Krieg natürlich in sich. Der Krieg begann ja 2014, hat sich intensiviert. Und das Erstaunliche an dem Roman Internat ist ja, dass wir das heute so lesen, als ob es jetzt gerade geschieht.
Die Verheerungen werden dort schon geschildert, nicht nur in den Städten und Landschaften, sondern auch in den Menschen. Was zeichnet denn seine Sprache aus?
Er begann in einer Art von freiem Vers, der etwas sehr Rhythmisches für unsere Ohren fast Rap-mäßiges hat. Er ist ein Musiker. Das heißt, die ganze Sprache, die sich in der Dichtung formte in seinen frühen Jahren, ging auch in die ersten Prosabücher ein. Diese Prosabücher leben von einem mündlichen, lyrischen Duktus, der sich einfach erweitern musste, weil die Figuren, die in den Gedichten immer nur angerissen wurden, weil die Raum brauchten, weil er einen narrativen, großen Raum entwerfen musste. Er hat sich überhaupt stark verändert als Autor. Er ist ein ganz konzentrierter, ernster, den früheren Jux und Quatsch, den diese Figuren auch immer geredet haben, die Blödelei, das, was diese frühen Romane so unglaublich charmant macht, das hat er immer mehr abgestreift. Die Bücher sind existenzieller geworden und man weiß, man hört, wie genau er die Leute belauscht. Er ist von einer, wie ich finde, ganz erstaunlichen Einfühlsamkeit in Situationen. Im Internat beschreibt er das Sterben eines Soldaten. Und zugleich haben diese Bücher immer etwas die Situation Transzendierendes. Er glaubt einfach, obwohl der Tod so tief eingesenkt ist in seine Prosa, er glaubt daran, dass das Sprechen und das Lesen und das Musikmachen etwas ist, was uns lebendig hält und was ihn und alle anderen auch aus dieser Situation herausträgt.
Katharina Rabe über Sergej Schadan. Am Mikrofon war Maike Albart.